Ja, ich begrüße euch zum dritten Vortrag heute im Einsteigerforum. Der Frank ist schon wieder da, der war gerade eben da, aber diesmal alleine. Und er wird uns ein bisschen was über Text und Formate unter Linux erzählen.
Danke, Thomas. Ich freue mich, dass so viele da sind. Mein Name ist Frank Hofmann. Ich werde heute etwas erzählen zum Thema Vieles ist Text, also sprich Datenformate unter Linux. Das hat, sage ich mal, mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dieser Vortrag ist gewidmet Christian K. aus M an der I, weil er es sehr geschickt geschafft hat, ein Textdokument in einem, ein reines Textdokument in einem LibreOffice-Dokument zurückzuschicken und damit das Dokument irgendwie von der Größe her zu verzehnfachen. Und da ist so diese Initiation zu sagen, wir müssen vielleicht doch mal darüber reden, welche Formate gibt es und wie kann man mit diesen Formaten am besten umgehen. Der zweite Grund ist, Textdateien kann man eigentlich immer und überall lesen. Man muss aber auch ein bisschen wissen, wie man mit den Sachen umgeht. Und der dritte Grund ist, Thomas hat mich gefragt, ob ich das als Vortrag halten möchte. Das möchte ich an der Stelle einfach erwähnen. Ha. Gut, ich werde ein bisschen was über die einzelnen Daten und Formate erzählen, dann über binäre Daten versus Textdaten und dann gibt es noch eine Reihe von Beispielen. So, kurz etwas zu mir. Das sind die Aktivitäten, an denen ich beteiligt bin. Chemnitzer Linux-Tage mitgeholfen bis 2007. Ab 2006 Brandenburger Linux-Infotag, der jeden Herbst in Potsdam stattfindet. Mitglied des Büro 2.0. Büro 2.0 ist eine Open-Source-Bürogemeinschaft, wo eigentlich nur eine ganze Menge Verrückte, sage ich mal, versuchen, mit Open-Source Geld zu verdienen und das seit 5 Jahren erfolgreich unter Beweis stellen. Dann kümmere ich mich auch noch um den Linux-Bus. Also es gibt einige, die haben das Abenteuer auf sich genommen und kommen mit dem Linux-Bus jedes Jahr von Berlin hierher nach Chemnitz und fahren dann wahrscheinlich auch heute Abend wieder glücklich und zufrieden mit mir zurück. Es gibt Nachahmer. Ja, das ist richtig. Es gibt Nachahmer. Das ist der Bus Open Rhein-Ruhr. Nee, der Ruhrbus. Der Ruhrbus, genau. Und wer selber einen Bus machen will, können wir auch gerne mal beim Kaffee drüber plauschen. Ich verdiene mein Geld mit dem Kernbereich Linux und habe da eine Reihe von Schwerpunkten gesetzt. Das eine ist halt Layout und Satz und Druckvorstufe. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass Materialien für eine Druckerei aufbearbeitet oder aufgearbeitet werden und dass sowohl der Endkunde als auch die Druckerei genau wissen, was sie sozusagen vorzubereiten und was sie zu tun und zu drucken haben. Des Weiteren kommt dazu Automatisierung, Programmierung und auch WLAN-Geräte für drin und draußen. Und was jetzt noch als Neues hinzukommt, ist auch die Infrastruktur, die hinten dran hängt, um größere WLAN-Bereiche abzudecken. Des Weiteren bin ich Mitglied oder Mitbegründer der Wizards of Foss. Wizards of Foss ist ein Schulungsunternehmen, das IT-Trainings anbietet. Und wir machen halt keine Einsteigerschulung, sondern wir machen Schulungen quasi am anderen Ende. Also sprich High-End. Jörg fragte gerade, ob wir auch Aussteigerschulungen machen. Das wurde bisher noch nicht angefragt, aber vielleicht ist das einfach ein Thema, was wir dann einfach mal in Ruhe besprechen sollten. So die Frage. Der Ausgangspunkt, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, einerseits, man bekommt Textdaten vielleicht auch als ODT zurück und das finde ich doch ein bisschen bedenklich, wenn Leute, die mit Unix unterwegs sind, sich auf dieses Abenteuer ODT einlassen. Und genauso kann es aber auch passieren, dass man von einem Kunden eine Datei in einem Format bekommt, die man nicht ohne weiteres lesen kann. Das hat sicherlich jeder schon mal erlebt, der irgendwie zwischen den verschiedenen Welten unterwegs war und wo der Kunde gesagt hat, ja, ich schicke einfach mal die Daten zu Und dann kommt irgendein was auch immer, Doc, Kraftpunkt, was auch immer. Und dann wird es durchaus sehr spannend, das anzuzeigen. Das Anzuzeigen geht meistens, aber das sozusagen mit Anmerkungen zu versehen oder in bearbeiteter Form zurückzuschicken, geht meistens auch noch gut, aber der Kunde hat dann meistens die Schwierigkeit, dass eben die Änderungen genauso drin sind. Und deswegen habe ich mir gesagt, es ist vielleicht ganz gut, einfach mal darüber nachzudenken, was gibt es denn als Formate, was gibt es an Alternativen. Der dritte Punkt, der vielleicht, oder sagen wir mal, der eigentlich uns allen immer wieder auf die Füße fällt, ist, dass wir Dokumente erzeugen, dass wir Dokumente ablegen und dass wir nach einer gewissen Zeit auf diese Dokumente zugreifen. Und wenn die Daten mehr als 5 Jahre alt sind, dann kann es durchaus sehr schwierig sein, diese Daten wieder zu lesen. Vielleicht ist ja die Platte auch kaputt gegangen und die CD ist halt inzwischen so weit, dass man sie nicht mehr lesen kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, vielleicht gibt es auch nicht mehr das Programm, was man damals verwendet hat, um diese Daten zu erzeugen. Und für Unternehmen ist das, wie gesagt, sehr spannend. Die haben halt eine Aufbewahrungsfrist von ihren Daten von 10 Jahren. Das heißt, die müssen halt nicht nur verfügbar bleiben, die Daten, sondern sie müssen halt auch lesbar bleiben. Und die Datei oder das Format vielleicht aufzubewahren, ist das eine, das geht, das funktioniert. Aber woran die wenigsten denken, ist halt die richtige Programmversion aufzuheben und auch eine Betriebssystemumgebung aufzuheben, in der sie sozusagen diese Datei erzeugt haben, damit sie sie später noch lesen können. Wenn ich dran denke, ich habe vielleicht vor 15 Jahren in einem bestimmten Textformat Daten abgelegt und ich bin mir sicher, dass ich sie heute nicht mehr lesen kann, weil einfach dieses Programm nicht mehr existiert. Und das finde ich teilweise schon sehr schade. Und deswegen finde ich es halt gut, wenn man vielleicht mal drüber nachdenkt, ob man das oder in welchem Format man Dinge an der Stelle abspeichert. Dann gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einerseits das Textformat und andererseits das Binärformat. Im Großen und Ganzen ist es einfach nur ein lustiger Haufen von Bytes. Und dann gibt es ein paar Programme oder sagen wir mal, dann gibt es die Möglichkeit, diese Daten und diese Zeichenfolge mit einer bestimmten Struktur zu interpretieren. Das machen wir teilweise als Mensch. Wenn wir irgendwo einen Text lesen, dann ordnen wir die einzelnen Bildpunkte an und dann ergibt sich dann erkennt unser Kopf quasi unsere Wahrnehmung, dass das Buchstaben sind und dann können wir quasi daraus schlussfolgern, was auf dieser Folie oder was auf diesem Text steht. Auf der rechten Seite haben wir hier einfach dargestellt einfach eine Textdatei. Auf der linken Seite quasi eine, Binärdatei. Für alle, die diese Zeile hier unten lesen können, das ist ein OpenOffice-Dokument, wenn man es in einem Texteditor aufmacht. Wer verwendet Open oder LibreOffice? Oh, ja doch, sehr viele. Reichlich. Wer verwendet es nicht? Ah, doch ein paar. Das finde ich interessant. Open LibreOffice erzeugt im Endeffekt eine XML-Struktur, packt diese XML-Struktur und liefert quasi das Dokument als komprimierte Datei aus. Und das ist das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Wenn ich die mit einem normalen Texteditor aufmache, sehe ich genau diesen lustigen bunten Salat. Und wenn also dieses OpenOffice-Format sich an irgendeiner Stelle ändert oder wenn ich zum späteren Zeitpunkt halt nicht mehr die richtige OpenOffice-Version habe, kann es unter Umständen sein, dass ich das halt nur noch in der Variante zu sehen bekomme. Und das finde ich halt schon ein bisschen ärgerlich.
Also cleverweise hätte man aber schon im Anzip laufen lassen müssen auf die Editor. Das Problem ist aber, dass die Datei ist ja von Directory bei OpenOffice dutzend.
Der Jörg möchte was hinzufügen, hat einen Kommentar dazu, darf er gerne.
Ja, also das, hier wurde ja gerade gesagt, fairerweise hätte man dieses ODT-Datei unkomprimiert zeigen sollen. Das Problem ist, es ist ja eine ZIP-Datei, die aus Dutzenden von Dateien einen Directory-Baum darstellt und das kann man halt auch nicht so ohne weiteres in Kürze neben das Textfile tun.
Da hast du vollkommen recht. Das ist ein anderer Vortrag. Wird aber genauso spannend, weil da kann man auch Leute sehr interessant schocken, was eigentlich in so einem ODT noch drin ist. Wenn man sich mal den Vergleich hernimmt zwischen Text und Binärformat, oder wer quasi aus der Windows-Welt kommt, der ist es irgendwo gewohnt, dass ein Dokument irgendeine Dateiendung hat. Und unter Linux oder unter Unix-Systemen ist diese Dateiendung oder Erweiterung überhaupt nicht relevant. Da kommt es schlicht und einfach nur auf den Inhalt an. Die Verpackung ist eigentlich nur Makulatur. Es ist aber halt eine Frage der Gewohnheit. Man speichert halt Textdateien mit der Endung .txt oder man speichert halt Bilder mit der Endung .png, wenn man es im PNG-Format hat. Das ist halt so, hat sich halt so eingebürgert. Aber unter einem Unix-System ist es eigentlich nicht notwendig. Ich kann jede Datei unter jedem beliebigen Namen abspeichern. Ausnahme sind irgendwelche Sonderzeichen. Da gibt es einen Einwand. Finde ich gut.
Es gibt einige Programme, die explizit diese Endung haben wollen. Also da hast du große Mühe, das und die Endung reinzubringen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, das stimmt. Also es gibt einige Programme, die wirklich darauf Wert legen und die wirklich eben auch sagen, wir wollen unbedingt diese Endung haben. Zum Beispiel der PDF-Betrachter, den ich hier verwende, der möchte unbedingt .pdf haben, sonst traut er sich nicht, das Dokument halt aufzumachen. Die zweite Sache, die uns ab und zu auf die Füße fällt, sind die verschiedenen Zeilenumbrüche. Wir hatten schon mal darüber nachgedacht. Oder wem ist denn das Problem schon mal bewusst geworden? Oh ja, das sind bestimmt diejenigen, die in den verschiedenen Welten unterwegs gewesen sind. Wer mit einem Macintosh arbeitet, da gibt es nur ein Carriage Return als Zeilenumbruch. Wer auf einem Windows-System unterwegs war, hat ein Carriage Return und ein Line Feed, also einen Zeilenvorschub. Und auf einem Unix-System gibt es nur ein Line Feed. Der Kommentar war, dass Macs heute Unix-Systeme sind und diese Zeilenumbrüche und diese einzelnen Konventionen nicht mehr so gegeben sind. Die Carriage-Return-Konvention gibt es eigentlich nicht mehr. Auf älteren Macs ist das aber durchaus noch da. Ja. Das heißt also, wenn ich mal im Datenbestand ein bisschen zurückgehe und an der Stelle halt auch Dokumente aus dem Archiv hervorkrame, dann kann mir das durchaus auf die Füße fallen. Ja. Ja, manchmal muss man halt auf alte Daten zurückgreifen. Das ist halt schon spannend. Und insbesondere wird es dann spannend, wenn man halt zwischen verschiedenen Welten unterwegs ist, wenn man Dokumente über Plattformen und Betriebssysteme hinweg austauschen muss. Da passiert es einem durchaus, dass Leute einen anrufen und sagen, das Dokument sieht aber doof aus. Weil halt die Zeilenumbrüche anders interpretiert werden. Wenn ich binäre Dateien nehme, dann sind die nur mit ausgewählten oder spezifischen Programmen lesbar. Ich bin auf einen bestimmten Hersteller oder auf ein bestimmtes Produkt festgelegt. Bin auch davon abhängig, ob das Dateiformat weiter gepflegt wird, ob die API, also ob sozusagen die Schnittstellen dokumentiert sind und ob das Ganze quasi auch weiter verfügbar bleibt. Wenn ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite und beispielsweise ein Versionskontrollsystem verwende, dann ist es schwierig. Man kann natürlich Binärdateien dort integrieren und dort ablegen, aber an der Stelle halt herausbekommen, was sind die einzelnen Änderungen. Das erzeugt dann sozusagen sehr große Ergebnisse, sehr große Übersichten, wenn Binärdateien verglichen werden. Dann gibt es noch den Fall, dass Binärdaten oder bestimmte Datenformate halt nur auf ausgewählten Plattformen verfügbar sind, dass sie meinetwegen nur auf einer Unix-Plattform funktionieren oder halt auf einem Windows-System oder halt nur auf einem Mac oder auf ausgewählten. Und das ist an der Stelle auch so ein Manko, wo man halt gucken muss, will man bestimmte Sachen einsetzen, will man bestimmte Dinge verwenden. Wenn ich mir Textdaten angucke, Textdaten kann ich mit jedem Textbetrachter und auf jedem Betriebssystem lesen. Da habe ich einfach nicht diese Einschränkung. Ich kann auswählen, welches Programm ich verwende. Ich kann das verwenden, was mir gefällt, mit dem ich auch umgehen kann. Und ich kann an der Stelle sagen, ich kann Varianten vergleichen, ich kann das wunderbar einchecken, auch ein Versionskontrollsystem, und habe an der Stelle halt relativ wenig Schwierigkeiten. Textdateien sind immer und überall nutzbar, also sprich meinetwegen auf einem Telefon, genauso wie auf einem iPad oder genauso wie auf einem ganz normalen Serversystem. Und
Umlaute drin sind, dann wird es schon schwierig.
Die Anmerkung mit dem Umlauten ist richtig. Es kann durchaus Schwierigkeiten geben, aber das ist natürlich dann wieder eine Frage, welches Encoding an der Stelle eingestellt ist, wie das abgespeichert ist und was das System an der Stelle verwendet. Dass es mit allen Unix-Werkzeugen verarbeitbar ist, stimmt, aber es gibt Unix-Werkzeuge, die können nur mit bestimmten Encodings umgehen, weil nur bestimmte Encodings eingestellt sind. Ist halt so. Das war ein bisschen zu leise, vielleicht können wir die Frage nochmal wiederholen.
Keine Frage direkt, sondern ich meine, das Problem ist mir, wenn ich halt noch mit dir einschalten.
Mute, leuchtet. Nein, wie gesagt, das Problem ist halt, wenn ich vor allem mit Windows-Usern Daten austausche, also selbst so ein aktuelles Windows, die kennen ja nichts anderes als Notepad, das ist ja an sich schon mal schlimm, aber selbst auch so bessere Editoren kriegen es da nicht hin, zu erkennen, dass man ihnen eine UTF-8-Datei schickt, und dann kriegt man auch wieder den Anruf, was hast denn du mir da für einen Schrott geschickt?
Aber das ist doch spannend, dann kommt man mit dem Nutzer endlich mal ins Gespräch, oder?
Da gibt es einen Trick. UTF-8 ist eigentlich Byte-Order-unabhängiges Format, und Microsoft glaubt unbedingt, dass es UTF-8 nur dann korrekt lesen kann, wenn ein nach Unicode spezifizierter die Byte-Order beschreibende Header davor ist. Nimmt man eine beliebige UTF-8-Datei, so wie sie üblich ist, tut so einen sinnlosen Byte-Order-Header davor, dann kommt Microsoft plötzlich mit klar.
Also mit dem Kommentar, denke ich, können wir noch einen weiteren Vortrag füllen. Wollen wir nicht mal einen zusammen machen?
Warum nicht?
Das nehme ich gerne an. Finde ich toll. Wir schauen uns mal eine einfache Textdatei an. Viele Systemdateien auf dem Unix-System, oder eigentlich alle Systemdateien auf dem Unix-System, sind einfache Textdateien. Und damit kann ich einfach Folgendes machen. Ich kann einfach hier als Beispiel mal die Netzwerkkonfiguration hernehmen und kann das mit jedem beliebigen Programm anzeigen. Ich kann es sehen, wenn ich die entsprechenden Benutzerrechte habe, kann ich es auch editieren, kann ich es anpassen. Ich bin nicht auf ein bestimmtes Programm festgelegt. Und das finde ich einfach toll. Und das ist in dem Sinne halt auch schön, wenn ich vor dem System davor sitze. Dann ist es natürlich klar, dann kann ich vielleicht irgendwie ein grafisches Klickdings irgendwas nehmen. Wenn ich aber über eine Konsole oder über eine sichere Verbindung, SSH-Verbindung auf ein Serversystem zugreifen muss, dann kommt man das wieder entgegen, weil ich kann an der Stelle einfach auf die entfernte Datei zugreifen. X über entfernte Leitung hat ja auch seine Tücken, und bin an der Stelle mit so einer Textdatei einfach unglaublich schnell, kann es lesen, kann es bearbeiten und komme halt einfach schnell zum Ziel. Jetzt schauen wir mal in den Bereich, der eigentlich alle noch betrifft. Das ist der Bereich Mail und Web. Ja, es gibt interessante Gesichter, die ich da gerade sehe. Einige schmunzeln, einige sind etwas ratlos. Ich kenne dieses Gesicht genau an der Stelle, weil den meisten ist nicht bewusst, dass E-Mail einfach nur Plaintext ist. Schlicht und einfach nur Text mit ganz bestimmten Feldern. Ich habe hier an der Stelle ein Bild dargestellt. Das ist eine Mail, die Axel mir geschickt hat. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich Mails lese. Das heißt, ich sehe hier an der Stelle eine Datei, und diese blauen Felder, die blau hier hervorgehoben sind, das sind die einzelnen Felder, die in dem E-Mail-Format definiert sind. Und diese Felder wertet jedes E-Mail-Programm aus. Die einen werten es richtig aus und die anderen werten es fast richtig aus. Und die es fast richtig auswerten, mit denen hat man dann sehr viel Spaß. Weil teilweise also die Reihenfolge der Felder ist festgelegt, welche Begriffe dort stehen müssen. Da muss zum Beispiel sowas drinstehen wie Date für Datum, wann ist diese Mail geschrieben worden, from, an wen geht die Mail, von wem kommt sie, to, an wen geht sie und auch das Subject. Und man braucht dafür kein HTML. Man braucht auch kein JavaScript, um eine Mail zu schreiben. Ja? Und dieser Kommentar hier unten, say no to HTML in E-Mails and News, hat seine Berechtigung. Und ich habe dazu einen Filter. Also wer mir eine HTML-Mail schickt, hat ganz schlechte Karten, die überhaupt zu lesen. Oder besser gesagt, hat schlechte Karten, dass ich diese Mail lese und darauf antworte. Weil die werden einfach weggefiltert. Weil ich kann keine HTML-Mails lesen und ich will es auch nicht. Und ich würde jedem an der Stelle raten, HTML aus Mails herauszulassen. Das braucht man nicht. Es ist einfach nur Text. Und Text kann man einfach so verschicken. Ich freue mich über die vielen Kommentare. Das Mikro kommt.
Wenn man im geschäftlichen Bereich nicht ein entsprechendes Impressum drunter hat, mit vielleicht auch ein Bildchen drin und so weiter, dann sieht das einfach nicht toll aus. Das muss man haben. Und das kriegt man natürlich mit Text nicht hin. Die Zeit ist leider so.
Naja, also das sehe ich komplett anders. Man muss nicht unbedingt lustige Bilder übers Web verschicken und auch nicht per Mail. Weil es gibt durchaus Mail-Server, die haben eine Größenbeschränkung. Ja? Oder da werden Bilder einfach weggefiltert. Das heißt, ich weiß an der Stelle nicht, was mein Gegenüber aus meiner von mir gesendeten Mail überhaupt macht. Ja, es gibt Mailfilter, die filtern die Bilder weg. Oder es gibt öffentliche Stellen, da dürfen sie gar kein Bild hinschicken.
Und im Übrigen, der HTML-Anteil einer Mail ist ein optionales Feld.
Jörg, bitte nochmal.
Es gibt einen Standard für Mail. Und in dem Standard steht, dass eine Mail auf jeden Fall einen Textanteil enthält. Eine schönere Version von diesem Textanteil kann man gerne als HTML zusätzlich dranhängen. Aber diese Mail muss standardmäßig mindestens einen Textanteil haben. Das Problem ist, dass so wie Outlook üblicherweise eingestellt ist, verstößt es gegen diese Regel und verschickt Mails, die keinen Textanteil beinhalten.
Das heißt, es wird an der Stelle auch sehr spannend, wer sozusagen diese Mail liest oder wie sie sozusagen bei mir an der Stelle ankommt. Und deswegen, ich bevorzuge Text. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, Text ist wesentlich kleiner, weil Mailfolder haben eben auch ein ganz spezielles, oder Mailfolder und auch Mailserver haben ein ganz spezielles Format, was auf kleine Dateien, auf viele kleine Dateien optimiert ist. Das heißt, wenn ich da ein riesengroßes Bild hinten ranklebe, kann es durchaus sein, dass mein Mail-Server-Dateisystem irgendwann sagt, nee, das geht so nicht. Was in jeder Mail halt noch angegeben werden sollte, ist halt der MIME-Standard bzw. das Encoding. Das sieht man hier an der Stelle halt nicht direkt. Das müsste man nochmal aufrufen. Und damit kann eben auch so ein Mail-Programm mit ganz verschiedenen Encodings umgehen und das auch in ganz verschiedenen Darstellungen anzeigen. Also ich habe es durchaus auf meinem Terminal schon gesehen, dass ich dann halt mal so lustige Mails hatte, die nur aus chinesischen Schriftzeichen bestanden, wo ich dann auch gesagt habe, herzlichen Dank für diese Mail. Und weg war sie.
Dazu noch mal ganz kurz was sagen. Man hat auch den Vorteil, wenn das als Textmails kommt, dass man die Schriftart oder die Schrift, die Lesart hat, die man selber gerne liest und nicht unbedingt die aufgedrungene Schriftart von dem anderen.
Das ist richtig und das kann natürlich auch so sein, dass der Empfänger quasi sein Terminal oder sein Programm genauso eingestellt hat, dass das meinetwegen entsprechend groß ist oder ein bestimmter Font ist, weil er es vielleicht sonst nicht lesen kann. Ja? Und wenn ich irgendeine JavaScript-optimierte Mail bekomme, dann wird es halt spannend. Ich kann leider keine solche HTML-Mail zeigen, weil ich die nicht aufhebe, weil die halt weggefiltert werden. Sieht lustig aus. Gut, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Es gibt verschiedene Dokumente oder Dokumentformate, die es als Text gibt. Da gibt es zum Beispiel die Manpages. Zum Beispiel gibt es dafür ein etwas älteres Format, das heißt ROF, beziehungsweise die Werkzeuge NROF und GROF. Und die sind zum Beispiel dafür da, um aus einem einfachen Plaintext ein bestimmtes Format für diese Manpages zu erzeugen. Weitere Sache ist das Textsatzprogramm LaTeX. Wer hat schon mal damit gearbeitet oder wer kennt es? Oh ja, das ist schön. Schöner Anteil. Für diejenigen, die es nicht kennen, gucken wir mal, weil auch dieser Vortrag ist quasi in Tech geschrieben. So, das heißt, das, was ich hier an der Stelle sehe, das ist einfacher Text und kann ich machen. Im Bild?
Zum Inhalt von
dem. Ah, zum Inhalt. Okay, das ist ein guter Hinweis. So, hier zum Beispiel. Hier kommt eine Überschrift zum Vorschein. Und das ist schlichter, einfacher Text. Und das, was ich an der Stelle mache, ich definiere an der Stelle, welcher Text oder welche Kommandos da sind und übersetze das dann in ein Zielformat. Und genauso habe ich das hier mit den Folien auch gemacht. Es gibt einen Interpreter, der dieses Textformat nimmt, es übersetzt und mir daraus die Folien baut. Das, womit ich es hier anzeige, ist halt ein PDF. Ja, also die Folien sind einfach ein PDF-Dokument. Dann gibt es weitere Formate, wie zum Beispiel SGML oder XML. Das sind halt Metadaten, ich sag mal Metadatenformate, wo ich mit relativ überschaubarem Aufwand Text und Inhalte strukturieren kann. Und dazu brauche ich dann natürlich wieder ein Übersetzungsprogramm, was es in Zielformat übersetzt. Zum Beispiel kann ich aus einem XML-Dokument mit einem Übersetzer HTML erzeugen oder auch ein PDF. Und ich kann dann halt auch entsprechende Dokumentationsstrecken oder Ähnliches aufbauen, wo ich sage, ich habe ein Dokument, ein Quellformat und kann verschiedene Zielformate daraus erzeugen. Ähnliches oder ein Vertreter davon ist halt zum Beispiel DocBook. Ich kann gerne mal ein DocBook-Dokument zeigen. Wenn ich das hier dazu lässt. Weil ich habe sehr lange mit DocBook gearbeitet. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier verschiedene Dokumente. Ich gehe an der Stelle mal, gucke an der Stelle mal dieses hier an. Das ist quasi aus einem Projekt heraus. Da ist zum Beispiel eine bestimmte Struktur vorgegeben. Also wer das HTML kennt, dem wird das vertraut vorkommen. Da gibt es bestimmte Elemente, die da drin angeordnet sind, bestimmte Tags. Hier ist zum Beispiel ein Section Tag oder hier wird eine Tabelle definiert. Und dann habe ich dort verschiedene Einträge und dann kann ich ebenfalls Dokumente in dieser Art und Weise schreiben. Natürlich werden jetzt alle sagen, ja, dann brauche ich ja unheimlich viel drumherum, bis ich das Ganze geschrieben habe und es ist ja viel zu kompliziert. Ist richtig, DocBook zu schreiben, braucht man ein bisschen Erfahrung und auch ein bisschen Zeit dafür. Aber das ist eine Textdatei und diese Textdatei kann ich immer noch lesen. Deswegen habe ich mir andere Sachen auch angeschaut, wie zum Beispiel ASCII-Doc. Und ASCII-Doc macht Folgendes, es nimmt eine solche Textdatei, eine bestimmte Markup-Datei, übersetzt das genau in dieses DocBook-Format und aus diesem DocBook-Format kann ich dann wieder in andere Formate übersetzen. Ich kann auch mal so eine ASCII-Doc-Datei zeigen. Und diejenigen, die im vorhergehenden Vortrag gewesen sind, die werden vielleicht schon darauf angestoßen worden sein, dass ich gerade dabei bin, ein Buch zu schreiben. Und deswegen kann ich hier auch zeigen, wie sowas aussieht. Ich hätte hier ein richtiges Zitat nehmen müssen, ich gebe es zu. Thomas. So, ich habe hier zum Beispiel ein Textformat, das ist wie gesagt ASCII-Doc, das strukturiert den Text. Ich kann hier an der Stelle zum Beispiel sagen, mit diesen drei Gleichheitszeichen fängt eine Überschrift an oder eine Unterüberschrift. Dann habe ich hier quasi den Titel drinstehen und damit kann ich halt meine Dokumente auch Stück für Stück verschachteln bzw. zusammensetzen. Vielleicht nehmen wir noch etwas, wo ein bisschen mehr Text drin ist. Hier habe ich zum Beispiel Text, hier habe ich zum Beispiel eine Aufzählung drin. Ja, wenn ich das an der Stelle nehme, da sehe ich, ich habe hier vorn dran einen einfachen Punkt und dieser Punkt, wenn das Dokument übersetzt wird, generiert es aus diesem kleinen Sternchen einfach eine Aufzählungsliste. Und das macht es mir an der Stelle relativ simpel, weil ich wenig Text zu schreiben habe und mit relativ wenig Aufwand eine ordentliche Struktur in der Ausgabe hinbekommen kann. Relativ wenig Markup, einfach nur den Text schreiben. Wie das Ganze, genau. Ähnliche Formate, oder es gab ja gestern bereits einen ganzen Vortragsstrang zu diesem Thema. Da gab es auch einen ASCII-Doc-Vortrag, ASCII-Doc-Einführung. Und da wurden auch die anderen Formate, wie zum Beispiel Markdown oder Restructure-Text oder auch Textile schon mit erwähnt. PostScript läuft in die gleiche Richtung, ist im Prinzip auch ein Beschreibungsformat. Und ist in dem Sinne kein Binärformat, sondern einfach auch eine Textbeschreibungsdatei, die ich an der Stelle verwenden kann. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, welche weiteren Formate gibt es noch? Ich hatte es schon angesprochen, es gibt verschiedene Dokumentenformate, Open und LibreOffice ist das, was eigentlich im Unix-Umfeld mit diesen Klick- und Bunt-Anwendungen am häufigsten ausgetauscht wird. Also die ganzen Office-Programme können mit den Doc-Dateien, Word-Dateien umgehen, im Großen und Ganzen. Aber wenn Leute sich Dokumente oder Daten zuschicken, ist halt Open und LibreOffice inzwischen sehr stark verbreitet. Was auch mit hineinspielt, ist PDF. PDF wird sehr viel ausgetauscht und speziell halt auch in dem Umfeld, wenn die Daten nicht unbedingt weiter bearbeitet werden müssen. Also sprich, wenn ich jemandem etwas zuschicke, was er meinetwegen einfach ausdruckt, wie meinetwegen so ein Zettel hier oder halt irgendwie ein Vertrag oder ähnliches, was nicht nachbearbeitet werden muss, dann schicke ich hier kein Open oder LibreOffice, sondern schicke ich einfach ein PDF und dann kann der das genauso anschauen und ausdrucken. Dann gibt es verschiedene Archivierungsformate oder Kompressionsformate. Das, was im Windows-Umfeld bekannt ist, ist halt das ZIP-Format. Und das, was im Windows das ZIP ist, ist quasi auf dem Unix oder auf dem Linux-System das TAR-GZ. TAR ist quasi eine Kombination. TAR ist an der Stelle für Tape Archiver, weil es halt von den alten Bandsicherungslaufwerken kommt. Und GZ ist dann quasi das Werkzeug, also gezipptes Dokument, komprimiertes Dokument mit ZIP, wo quasi die Daten sozusagen gepackt werden. Ebenso verwendet wird BZIP2 oder auch XZ. Das sind halt unterschiedliche Komprimierungsverfahren. Und wer halt im Unix-Umfeld unterwegs ist, der sollte sich eins von diesen Komprimierungsverfahren halt mal genauer anschauen. Gebräuchlichsten ist aber TAR-GZ. Präsentation oder Darstellungsformate, das, was ich hier verwende, ist halt ein PDF. Und es ist aber auch üblich, das meinetwegen als HTML zu verwenden. LibreOffice Impress wird auch verwendet, ist auch üblich. LibreOffice Impress ist sozusagen das Gegenstück zu sehr kleinen Weichkraftpunkt. Für DTP-Programme, da gibt es eigentlich zwei Sachen, die halt in dem freien Bereich verwendet werden. Das ist halt das Scribus und auch das Inkscape. Wie gesagt, die sind ein bisschen leichtgewichtiger, können aber mittlerweile eigentlich auch alles, was man an der Stelle benötigt. Und soweit ich informiert bin, setzen die jeweils auf dem XML-Format auf. Das heißt, es ist auch ein XML, ein Dateiformat, was man im Zweifelsfall auch mit einem einfachen Texteditor lesen kann. SVG habe ich hier gerade aus dem Publikum. Aber SVG, das ist richtig, das ist ja eigentlich ein XML-basiertes Grafikformat.
Kein Bildformat.
Und kein Bildformat an der Stelle. Okay. Ist das ein dezenter Hinweis, dass hier ein Fehler auf der Folie ist?
Ja.
Wenn ich Audio- und Videodaten austauschen will, da gibt es verschiedene Formate, die sich eingebürgert haben, unter anderem halt MP3, MP4 oder auch MPEG. Die sind aber zum Teil nicht frei, da sind halt teilweise auch Patente drauf. Deswegen gibt es eine Analogentwicklung, die heißt OGG. Das heißt, viele Dokumente und auch diese Aufzeichnung hier für diesen Vortrag, die gibt es halt auch als OGG-Format, quasi als freies Audioformat.
MP3-Patent läuft aus.
Jörg meint, dass das MP3-Format,
Patent.
Dass das Patent dieses Jahr ausläuft. Mhm. Gut. Das muss man halt nachgucken. Als Bildformate haben sich die Standardformate PNG oder auch JPEG durchgesetzt. Für skalierbare Daten wird halt häufig immer noch EPS verwendet. Das ist also quasi eine eingepackte Form von PostScript. Und wie halt schon angemerkt wurde, SVG in dem Sinne, dass es halt ein skalierbares Vektorformat ist und quasi kein Rasterbildformat. TIFF kommt auch noch zum Einsatz, steht halt hier nicht auf der Folie drauf. Wer früher mal BMP-Dateien erstellt hat oder auch mit so einem kleinen Programm gearbeitet hat, was Paint heißt, die Formate sind zum Teil lesbar, aber das ist eigentlich unter Unix nicht üblich an der Stelle. Also, ja, ich weiß, ich habe gerade ein Flüstern gehört, dass jemand ein XFIG erwähnt hat. Ja, das gibt es auch. Es funktioniert. Es ist ein spezielles Format, aber es tut. Wir müssen einen Vortrag zusammenhalten, Jörg. Ja, also mir fehlt halt diese spezielle Photoshop-Erfahrung, weil ich das halt nicht verwende, aber das ist sicherlich richtig, dass das Photoshop an der Stelle halt bestimmte spezifische Erweiterungen mitbringt.
Aber EPS ist generell ein Adobe-Format.
EPS kommt aus dieser Ecke, das ist richtig, und wenn ich auch die anderen Adobe-Formate hernehme oder die anderen Adobe-Programme hernehme, das ist im Endeffekt auch alles irgendetwas, was entweder PostScript oder PDF ist. Also es ist mir schon sehr häufig gelungen, irgendein anderes Adobe-Format zu nehmen und einfach mit einem PDF-Betrachter anzuzeigen. Ja, das heißt einfach nur irgendwie von der Erweiterung her anders, aber im Prinzip steckt das Gleiche drin mit ein paar Erweiterungen.
Deshalb steht da oben auch nicht umsonst ein religiöses Minenfeld.
Ja, das ist ganz bewusst dahingesetzt, weil wie gesagt, wenn man drei Leute fragt, kriegt man teilweise vier verschiedene Antworten und das macht es eben dann eben auch spannend und ja, man muss sich da halt doch ein bisschen stärker abstimmen an der Stelle. Gut. Damit wäre ich jetzt am Ende meines Vortrags. Wenn es noch Fragen gibt, ich bin die ganze Zeit noch da und freue mich über Feedback.
Ich hatte mal das Problem mit einem Ubuntu. Damit habe ich eine Textdatei geöffnet.
Das ist schon das Problem.
Ja, das ist... Ich habe eigentlich ein Debian gehabt und ich habe das Ubuntu als Live-CD benutzt und wollte mit der Live-CD eine Textdatei öffnen. Das ist ganz Simples. Und dann konnte ich mit dem eingebauten Ubuntu-Editor die Textdatei nicht öffnen, weil das musste dann ein Format, ein MIME-Code auswählen oder sowas. Was ich aber, ich habe es dann versucht, nach 15 Versuchen aufgegeben. Ich konnte die Textdatei nicht öffnen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Vielleicht.
Also es kann durchaus an einem Texteditor liegen, dass es das aus irgendeinem Grund nicht lesen kann. Aber ist eigentlich ungewöhnlich, weil Textdateien lassen sich eigentlich mit allen Texteditoren laden, anzeigen, durchgucken.
Ja, ich wollte sagen, im Zweifelsfall auf der Kommandozeile VI ist auch bei Ubuntu vorhanden.
Naja, wie gesagt, es geht ja um ein richtiges Textprogramm. Nur ein Texteditor an der Stelle.
Aber VI und Emacs haben beide Nachteile. Anfänger kommen nicht wieder raus.
Naja, also diese Anmerkung, dass Anfänger nicht aus einem VI oder Emacs herauskommen, hat ja vielleicht auch sein Gutes.
Ja? Ich wollte mal wissen zum Thema Textdateiformate. Das ein Problem bei solchen Formaten wie Tech ist ja auch, ich hatte irgendwie auch mal neulich so ein Tech-Dokument geschrieben und das ließe sich dann mit der neuen Version von meinem LaTeX-Paket nicht mehr kompilieren, weil ein Paket, was ich verwendet habe, nicht mehr existiert hat, beziehungsweise umbenannt wurde und sie haben die API geändert und dann musste ich alles irgendwie...
Das kann durchaus sein, weil es in dem ganzen Tech-Zweig Veränderungen gegeben hat, sprich auch welche Tech-Version oder welche Tech-Variante an einer bestimmten Stelle in die Distribution eingeflossen ist. Und da gibt es halt verschiedene Entwicklungszweige. Aber das ist spannend, das können wir uns gerne mal zusammen angucken. Finde ich gut.
Danke. Ja, also mit der Änderung der API und der Textdatei, die man damit nicht mehr übersetzen konnte, dazu muss man eins anmerken, der Text ist noch da. Ne? Wenn du ein Binärformat hast und einen Editor und ein Textverarbeitungssystem und das Textverarbeitungssystem weigert sich, die Datei zu laden, dann hast du unter Umständen ein ziemlich großes Problem, was sich dann in der Summe als Neutippen zusammenfassen lässt. Und das passiert ja halt mit Klartext nicht. Das heißt, es kann dir passieren, dass deine Formatierung weg ist, dass du das gerade nicht übersetzen kannst, aber die ganze Eingabearbeit, die du hattest, ist noch vorhanden und verschwindet nicht irgendwo in der Finsternis.
Das spart dann auf jeden Fall eine ganze Menge an Arbeit und wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur dieses Tech-Paket nicht dabei gewesen oder ist es aus der Standardinstallation herausgekommen? Jörg hat noch eine Anmerkung oder Frage?
Ja, meine Es leuchtet, es ist ein Apple-Gerät, es leuchtet, weil es aus ist. Okay.
Tech ist das einzige Programm, was jemals als fertig entwickelt bezeichnet worden ist. Und das ist im Jahr 82 passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt also, eigentlich kann sich an Tech gar nichts mehr ändern. Hatten wir gestern übrigens auch in den Fragen, ne? Deswegen ist es nämlich im Computermuseum gelandet, weil alle anderen Programme werden ja noch weiterentwickelt.
Naja. Im Zweifelsfall muss er die entsprechenden Pakete nachholen. Ja. Das kann sein, auf seinem System waren die entsprechenden Pakete nicht da.
Ja, oder die Distribution, die Zusammenstellung hat sich geändert, das kann ja auch passieren.
In diesem Fall war das Problem lag mit LaTeX, das heißt, das Programm Tech kann man dafür nicht verantwortlich machen.
Oh.
Oh Gott. Jetzt geht's los. LaTeX war ja auch nicht das Problem, ihm hat ja nur eine Datei gefehlt. Also Thema Religion ist jetzt eine bewusst religiöse Frage. Welches ist dein Lieblingsformat, um Textdokumente zu bearbeiten oder zu schreiben?
Plaintext, Tech und ASCII-Doc.
Okay, weil ich persönlich mag auch Restructured Text sehr, weil den guckst du dir nur so im Texteditor an, den musst du nicht unbedingt übersetzen. Aber Religion, ja, wir wissen es.
ASCII-Doc kommt mir halt eben sehr entgegen, weil es die entsprechenden Backends gibt und dieses Restructured Text steht auf meiner Liste.
Ja? Terov, das einzige Format,
Format, wo man auch 40 Jahre alte Dokumente noch mit anzeigen kann.
Dirk, wir müssen einen Vortrag zusammen machen. Das könnte lustig werden.
Ja, natürlich.
Gut.
Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich erstmal sagen, vielen Dank, Frank. Und Fragen, der Frank ist noch etwas vorredig.
Genau, vielen Dank.